NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Schuldig wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung, so lautet das Urteil im sogenannten Kippa-Prozess in Berlin. Es wird durchaus kontrovers kommentiert. Der junge Syrer, der im April einen Kippa-tragenden Israeli mit einem Gürtel geschlagen hatte, wurde nach Jugendrecht verurteilt, kam aber sofort frei, weil er die vom Gericht verhängte vierwöchige Dauerhaft schon mit 2,5 Monaten Untersuchungshaft abgesessen hatte. Ein Prozessbeobachter der jüdischen Gemeinde zu Berlin äußerte sich sehr enttäuscht. Die Botschaft des Urteils laute, wer einen anderen schlägt, weil der Jude ist, bekommt 4 Wochen Arrest, einen Ausstellungsbesuch und einen Life-Coach. Mit Life-Coach war gemeint, dass der Verurteilte 1 Jahr lang einen Betreuungshelfer an die Seite bekommt, bei dem er sich regelmäßig melden muss. Zudem muss er eine Führung im Haus der Wannsee-Konferenz wahrnehmen, dem Ort, wo die Nationalsozialisten Einzelheiten des Massenmords an den Juden planten. Der Zentralrat der Juden in Deutschland begrüßte das Urteil, vor allem weil das Gericht den absurden Rechtfertigungen der Verteidigung nicht gefolgt sei und den judenfeindlichen Charakter der Tat klar benannt habe. Ich bin verbunden mit Rabbiner Daniel Alter in Frankfurt am Main. Herr Alter, Sie wurden 2012 in Berlin selbst angegriffen und geschlagen von mutmaßlich arabischen Jugendlichen. Ihre damals 7-jährige Tochter wurde mit dem Tod bedroht. Sie mussten danach ins Krankenhaus. Wie schätzen Sie das Urteil ein? Ist es klar genug?
Ich denke, dass wir hier ausreichende Klarheit in der Urteilserklärung, in der Urteilsbegründung nach den mir vorliegenden Informationen haben. Es wird ganz eindeutig benannt, und das halte ich für sehr wichtig, dass die Motivation, die Triebfeder hinter dieser Tat Judenhass, Antisemitismus und nichts anderes war.
Wie beurteilen Sie das Strafmaß? 4 Wochen Haft und Betreuung?
Ich denke, dass hier ein Strafmaß im Rahmen des geltenden Rechts getroffen wurde. Möglicherweise, ich bin kein Volljurist, deswegen kann ich das nicht hundertprozentig beurteilen. Möglicherweise sind hier tatsächlich alle rechtlichen Möglichkeiten oder weitestgehend alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft worden.
Sie sagen, es bewegt sich im Rahmen des geltenden Rechts. Kann ein solches Urteil ein Signal sein?
Ich befürchte, dass in großen Teilen der prozessbeobachtenden Laien, Öffentlichkeit sozusagen, dass dort die Wahrnehmung entsteht, dieser junge Mann geht ins Gericht und kommt danach als freier Mann wieder heraus. Es erscheint als eine relativ milde Strafe. Kurz gesagt, ich vermisse eigentlich eine entsprechende Signalwirkung.
Das heißt, die gesetzliche Grundlage ist eigentlich das Problem. Würden Sie sich wünschen, dass es ein Gesetz gibt, das Hassverbrechen deutlich anders ahndet?
Ich denke, dass wir tatsächlich auch einen sehr bewussten und konzentrierten Umgang mit dem, was man auf Englisch Hate Speech oder Hate Crime, also Hassverbrechen, Hassrede nennt, brauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Herausforderung an unseren Gesetzgeber ist, entsprechend darauf einzugehen, um die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, solche Taten so zu ahnden, dass die entsprechende Signalwirkung durch das Urteil ausgeht und wir diesen sehr bedenklichen Dingen tatsächlich auch mit juristischen Mitteln angemessen entgegenwirken können.
Die Männer, von denen Sie damals angegriffen wurden, die wurden nicht gefasst, also gab es auch keinen Prozess und keine Verurteilung. Was hat denn Ihnen damals geholfen, über das Erlebnis hinwegzukommen?
Für mich persönlich war zunächst wichtig, dass ich mich also nicht in Depression und Angst und Verletztheit habe fallen lassen, sondern dass ich versucht habe, damit offensiv umzugehen, dass ich auf der einen Seite gesagt habe, jetzt erst recht gehe ich auf die Community, die da mit in Verbindung gebracht wird, so und versuche eben auf dialogischem Weg mit den mir eigenen Waffen dagegen zu kämpfen. Das war das, was mir persönlich sehr geholfen hat. Ich habe damals, denke ich, auch öffentlich gesagt, eben erstens, ich bin nicht von den Arabern, den Türken, den Moslems angegriffen worden, sondern von 5 oder 6 Kriminellen. Es gibt also in diesem Sinne keine Kollektivschuld. Man kann da nicht eine ganze Gesellschaftsschicht oder Gruppe oder Religionsgemeinschaft dafür verantwortlich machen. Die Verantwortung dafür, die Schuld daran ist natürlich eine individuelle. Und als Reaktion darauf ist das einzig Vernünftige, dass man eben versucht, jene, die nicht an einem gewalttätig extremen Rand sind, auch die zuzugehen und dafür zu sorgen, dass sie sich auch weiter oder eben permanent in einem demokratischen, in einem friedlichen Gesellschaftsprozess verankern. Vielleicht bedingt als Reaktion darauf war eine große öffentliche Solidarität, die meine Familie und ich erfahren haben. So haben meine Kinder zum Beispiel fast täglich mitbekommen, dass wir von Leuten, die wir noch nie gesehen haben, angesprochen worden sind. Sie sind doch der, dem das passiert ist. Und wir möchten wissen, dass wir mit ihnen solidarisch sind, dass wir das verurteilen, was da passiert ist. Das ist etwas, was meine Kinder über mehrere Wochen wirklich täglich gesehen und gehört und erlebt haben. Das war für meine Kinder unglaublich wichtig, um ihnen zu helfen, da ohne Traumata heraus und durchzukommen.
Rabbiner Alter, wir haben jetzt gerade wieder von einem Fall gehört, die John F. Kennedy Schule in Berlin, eine sehr privilegierte Schule, gehobener Mittelstand bis Oberschicht, wo ein Junge ein gesamtes Schuljahr lang furchtbar antisemitisch gemobbt worden ist mit Witzen, dass ihm Rauch ins Gesicht geblasen wurde und gesagt wurde, das soll dich an deine Verwandten, an deine vergaßten Verwandten erinnern und Gewalt und alles. Was sagen Sie dazu, dass so etwas ein ganzes Schuljahr lang passieren kann?
Auch wenn sich das zynisch anhören mag, es überrascht mich nicht wirklich. Ich habe in meiner Praxis als Beauftragter zur Bekämpfung von Antisemitismus der jüdischen Gemeinde zu Berlin mehrere ähnlich gelagerte Fälle erlebt und auch immer wieder mit ansehen müssen, wie antisemitisches, von Judenhass getriebenes Mobbing oder verbale Übergriffe versucht wurden zu ignorieren oder unter den Tisch zu kehren oder zu bagatellisieren.
Das war Rabbiner Daniel Alter zu dem Urteil im sogenannten Berliner Kippa-Prozess und zu den Vorgängen an der John F. Kennedy-Schule in Berlin. Bei uns geht es gleich um die Gedenkstätte Mali Trostenets in Weißrussland, die heute Mittag in der Nähe von Minsk eingeweiht wurde. Im Anschluss an unsere Sendung wird Annette Böckler aus Zürich den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Das Internationale Auschwitz-Komitee hat die antisemitischen Vorfälle an der Berliner John F. Kennedy-Schule scharf kritisiert. Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz reagierten mit Empörung auf die Berichte über das offenbar Monate währende Mobbing gegen einen jüdischen Schüler der 9. Klasse, hieß es in einer Erklärung. Der geschäftsführende Vizepräsident des Komitees, Christoph Häubner, übte scharfe Kritik an der Schulleitung. Die Leitung der renommierten deutsch-amerikanischen Kennedy-Schule erklärte, nicht zu wissen, seit wann und in welchem Umfang es antisemitische Vorfälle an der Schule gegeben habe. In den Klassen fanden heute Aussprachen statt. Die Schulleitung kündigte eine vollständige Aufarbeitung des Vorfalls an. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, wird einen Stab von 11 Mitarbeitern erhalten. Die dafür notwendigen Mittel wurden in den Haushalt des Bundesinnenministeriums eingestellt. Bisher hatte Felix Klein nur eine Sekretärin. Nachdem der Zentralrat der Juden dies als ungenügend kritisiert hatte, hatten die Grünen und die Linksfraktion im Bundestag eine bessere Stellenausstattung gefordert. Nach heftigem diplomatischem Streit mit Israel entschärft Polens Regierung ihr umstrittenes Holocaust-Gesetz. Beide Parlamentskammern stimmten am Mittwoch in Warschau dafür, die bisher vorgesehenen Strafmaßnahmen von bis zu 3 Jahren Haft aus dem Gesetz zu streichen. Das im Januar verabschiedete Gesetz sah Geld- und Haftstrafen für diejenigen vor, die dem polnischen Staat oder Volk öffentlich und entgegen den Fakten die Verantwortung oder Mitverantwortung für Verbrechen des Naziregimes zuschreiben. Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem bezeichnete die nun erfolgte Korrektur des Gesetzes als eine positive Entwicklung in die richtige Richtung. Das Dokudrama »Die Unsichtbaren – Wir wollen leben« ist auf dem Jüdischen Filmfestival Berlin und Brandenburg mit dem Gershon-Klein-Filmpreis ausgezeichnet worden. Die Jury empfiehlt den Film als besten deutschen Film mit einer jüdischen Thematik. Die deutsche Filmbewertung hatte die NDR-Koproduktion für ihre erschütternde Authentizität gelobt. Soweit die Meldungen.
Noch immer sind die Massenerschießungen im Osten während des Zweiten Weltkrieges nicht richtig erforscht. Als sicher gilt, dass zwischen 1,5 und 2 Millionen Juden nicht in den bekannten Vernichtungslagern starben, sondern hinter der Front zusammengetrieben und erschossen wurden. Von SS-Einheiten, Sicherheitspolizei, den sogenannten Einsatzgruppen, Polizeibataillons, Wehrmacht und lokalen Hilfskräften. Die größte nationalsozialistische Mordstätte dieser Art in der damaligen Sowjetunion war Mali Trostenets in der Nähe der weißrussischen Hauptstadt Minsk. Nach jahrelanger Vorbereitung wurde heute dort eine Gedenkstätte eingeweiht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine weißrussischen und österreichischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko und Alexander van der Bellen erinnerten an mehr als 60.000 Juden und viele weißrussische Partisanen, die hier ermordet wurden. Hören Sie Irene Denzavanotti über Mali Trostenets und was dort geschah.
Ein Kaddisch für die Toten von Mali Trostenets. Der Rabbiner der liberalen jüdischen Gemeinde von Minsk, Grigori Abramowitsch, kann es jetzt endlich in der neuen Gedenkstätte singen. Er ist heute den etwa 500 Meter langen Weg vom Eingang bis zum Mittelpunkt des Gedenkortes gegangen, der inzwischen mit beigen Steinplatten gepflastert ist. Es ist der Weg, den einst die aus Deutschland und Österreich hierher deportierten Juden und all die jüdischen und nichtjüdischen Menschen aus Weißrussland gehen mussten, zu den Gruben, an deren Rand sie erschossen wurden, in die sie sterbend fielen. Die schlichten Elemente der weißrussisch-deutschen Erinnerungsstätte sind besonders bedrückend. Die Flächen der 34 Gruben, die zu Massengräbern wurden, sind gekennzeichnet. Am Rand stehen wie Grabsteine Stelen. Erst vor wenigen Jahren ist erforscht worden, was hier geschah. Jahrzehntelang erwähnte nur ein kleiner Stein die Toten, jüdische Opfer aber nicht. Und so haben viele Nachfahren, vor allem aus dem Westen, erst in den vergangenen 10 Jahren begonnen, an diesem Ort um ihre Angehörigen zu trauern. Sie taten das, indem sie provisorisch Namen von Ermordeten aufschrieben und das Papier an die Kiefernstämme des Wäldchens hier hefteten.
Es hat ja 70 Jahre gedauert, bis ich erst mal herkam.
Kurt Marx, er ist 92 Jahre alt, trauert in Malitrostinets um seine Eltern. Er ist in Köln in eine jüdische Familie geboren und entkam dem Holocaust auf einem Kindertransport nach England. Vater und Mutter aber wurden nach Minsk deportiert.
Von Köln wurden sie hergeschickt, um hier zu arbeiten. Und man weiß heute, dass, wie sie ankamen, hat man sie gleich ermordet.
In diesem Transport aus Köln waren 1164 jüdische Kinder, Frauen und Männer. Aus Hamburg waren 960 Menschen hierher deportiert worden. Nach der Ankunft in Minsk oder in Trostinets selber gingen die Menschen direkt zur Exekutionsstätte in den Kiefernwald. Der Historiker Uwe Neumerker, Direktor des Berliner Denkmals für die ermordeten Juden, nennt die Massenerschießungen Holocaust mit Kugeln.
Vom Baby bis zum Greis werden die Leute erbarmungslos erschossen. Manchmal hat man bei Babys auch die Kugeln gespart und sie lebendig in die Grube geworfen. Das ist eine schreckliche Vorstellung.
Während des Mordens sollten die Schüsse übertönt werden, sagt Pfarrer Manfred Zabel, der sich seit Jahren für den Gedenkort einsetzt. Dafür habe man Musik gespielt, die durch den Wald halte.
Und es wurden deutsche Schlager abgespielt, ja. Immer wieder der Schlager. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Nach jedem Dezember folgt wieder ein Mai.
Aber nicht für die mindestens 60.000 Opfer, darunter auch die Familie des Minsker Rabbiners Grigori Abramowitsch.
Die ganze Familie Abramowitsch wurde getötet. Mein Großvater überlebte als einziger, weil er in der Roten Armee kämpfte. Er kam zurück und besaß nichts mehr. Er beteiligte sich dann am Aufbau von Minsk.
Rabbiner Abramowitsch arbeitet von Minsk aus mit dem Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk Dortmund, kurz IBB, zusammen. Der Beharrlichkeit dieser kleinen Organisation ist es zu verdanken, dass die Gedenkstätte gebaut wurde.
Heute wurde im weißrussischen Malitrostinets eine Gedenkstätte eingeweiht. Für uns berichtete Irene Denzer-Vanotti. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Annette Böckler aus Zürich.
5 Figuren der Bibel brachten es auf Titelseiten, denn 5 jüdische Wochenabschnitte tragen ihre Namen: Noach, Jethro, Korach, Balak und Pinchas. Noach war derjenige, der die Arche baute. Jethro schlug Mose vor, er solle seine Arbeit delegieren. Korach rebellierte gegen Mose und wurde von einer Erdspalte verschlungen. Balak ist ein moabitischer König, der den bösen Bileam auf Israel ansetzte, um es zu verfluchen. Davon erzählt der Wochenabschnitt der Tora in dieser Woche. Und Pinchas tötete aus Eifer einen Israeliten, der mit einer Midianiterin schlief. Auch davon berichtet unser Wochenabschnitt, und in der nächsten Woche in Parashat Pinchas folgen dann noch die letzten 6 Verse dieser Geschichte. Die 5 Menschen haben einiges gemeinsam. Alle 5 brachten eine große Veränderung für das Volk Israel, indem sie ausgesondert wurden oder sich selbst absonderten und auf verschiedene Weise Kritik übten, manche in guter Absicht, andere in schlechter. Noach wurde ausgesondert und überlebte die Sündflut. Er brachte eine neue Welt. Der midianitische Priester Jethro kritisierte Moses Arbeitsstil und führte in Israel die Arbeitsteilung ein. Korach erhob sich über Mose und brachte ein neues Verständnis der göttlichen Beauftragung hervor, nachdem die Erde ihn und alle Rebellen verschlungen hatte. Diese Woche nun kritisiert Balak die Existenz des Volkes Israel, und Pinchas ist zornig über eine sogenannte Mischehe, die seiner Meinung nach die Existenz Israels gefährdet, und ermordet aus Eifer die beiden Verliebten. Gerade die letzten beiden Themen klingen ja fast aktuell. Kritik an der Existenz Israels und religiöser Eifer, der in Gewaltanwendung und Mord endet. Es war für Juden in der Antike offensichtlich ungewöhnlich, dass der Gott Israels genauso zu dem Moabiter Bileam sprechen konnte, wie er zu Abraham und Mose gesprochen hatte. Des Nachts kam Gott zu Bileam und sprach zu ihm, heißt es in unserem Wochenabschnitt. Vielleicht können wir den Schock der Menschen der Antike etwas nachvollziehen. Oft ist uns auch heute nicht immer klar, dass es in anderen Religionen um dasselbe geht wie in unserer eigenen. Bestimmte Anschauungen, zum Beispiel über einen barmherzigen, liebevollen Gott, über ethische Werte und Nächstenliebe, meint man, seien typisch jüdische Wesenszüge. Dass sie jedoch in gleicher Weise auch im Christentum und im Islam zentral sind, ist für manche manchmal überraschend. Der Wochenabschnitt endet mit dem Mord Pinchas, der im Eifer ein schlafendes Paar in der Nacht ersticht, weil er Israelit und sie eine Midianiterin war. Also hat Bileams schöner Segen, wie schön sind deine Zelte Jakob, deine Wohnstätten Israel, am Ende zu diesem Mord in religiösem Eifer geführt? In der Tora folgt die eine Geschichte auf die andere ohne Erklärung. Dieser Wochenabschnitt ist einer der wenigen, die negativ enden. Es waren aber der durch den Gottesschlag Gestorbenen 24.000. Am Anfang der Tora-Lesung hieß es, als Balak, der König von Moab, sah, was Israel tat und wie zahlreich es war, fürchtete er sich. Am Anfang der Geschichte stand Angst, am Ende steht Gewalt. Es gibt jedoch auch einen Funken Hoffnung in der Geschichte von Balak und Bileam. Jemand stellte sich Bileams Esel in den Weg und verhinderte, hebräisch Satan, den Fluch über Israel. Am Ende also ist die Angst unbegründet. Der Fluch verwandelt sich auf wundersame Weise in einen dreifachen, wunderschönen Segen. Was aus dem Eiferer Pinchas wurde, das erfahren wir nächste Woche. Heute beginnen in vielen jüdischen Gemeinden die Gottesdienste mit einem der Sprüche Bileams. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnstätten Israel. Wie schön sind Orte der Gemeinschaft und des Zusammenlernens. Mögen wir fähig sein, das Schöne in jeder Gemeinschaft und jedem anderen Menschen zu sehen. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Annette Böckler aus Zürich.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.